Lautlos erklimmt die Morgensonne die Bergwipfel in der Ferne. Langsam gleitet das Boot über die ruhige Wasseroberfläche und nähert sich dem Ufer. Man hört das Wasser leicht plätschern, als das Boot am Ufer auf Grund läuft. Es kratzt am Boden und bleibt mit einem Ruck stehen. Wortlos steigt mein Begleiter aus und sichert das Boot. Ich bleibe verdrossen sitzen und murmle vor mich hin. So ein Mist. Wieder eine ganze Nacht um die Ohren gehauen. Und wofür das Ganze? Alles umsonst. Völlig sinnlos. Auf einmal macht sich Unruhe am Strand breit. Ach, was soll's. Mir egal, ich bleib einfach sitzen. Mit diesen Gedanken vergrabe ich den Kopf in meine Hände. Plötzlich ist es mit einem Mal total still. Man hört nur noch das leise Plätschern des Wassers am Bootsrumpf. Jetzt werde ich neugierig. Langsam hebe ich meinen Kopf. Da steht ein Mann vor mir. Er blickt mich freundlich an. Dieser Augenblick scheint eine Ewigkeit zu dauern. Doch dann bricht der Fremde die Stille. »Fahr mich doch bitte ein Stück hinaus«, sagt er zu mir. Und mit diesen Worten steigt er auch schon in mein Boot. Und zum Diskutieren ist mir heute sowieso nicht zumute, also fahren wir los. Ich winke meinen Bruder noch schnell herbei und dann fahren wir schließlich 2 oder 3 Ruderschläge weit hinaus. In der nächsten halben Stunde erzählt der Fremde höchst seltsame Dinge. Klar, manches hatte ich hier und da schon gehört, aber der Fremde erzählt es so, als wäre es seine Geschichte. Mit jeder Minute wächst die Vermutung in mir, dass dieser Fremde derjenige sein könnte, von dem mein Bruder neuerdings andauernd erzählen muss. Und genau in diesem Moment, als hätte der Fremde meine Gedanken gehört, sagte er, »Los, fahrt jetzt weiter auf den See hinaus und dann werft eure Netze noch einmal aus.« Etwas konstatiert erwidere ich, »Hey Meister, wir waren die ganze Nacht unterwegs und haben nichts erreicht.« Der Fremde schweigt. Wir alle hier in unseren Booten, wir wissen doch, was wir tun. Und das schon seit Jahren. Jetzt schaut mich dieser Mann wieder so an. Genauso wie vorhin am Ufer. Okay, sage ich, na, wenn du es sagst, dann versuchen wir es halt nochmal. Also winke ich den Kollegen in den anderen Booten und gebe meinem Bruder ein Zeichen, loszufahren. Die anderen rufen irgendetwas von wegen Unsinn und Schnapsidee. Doch jetzt, wo sie uns fahren sehen, folgen sie uns doch. Das muss die Neugier sein, denn niemand konnte darauf gefasst sein, was jetzt kommen sollte. Wir werfen also, wie üblich, unsere Netze aus. Und schon im nächsten Augenblick zieht etwas an unserem Netz. »Andreas«, rufe ich meinen Bruder, »hilf mir, irgendwas hat sich im Netz verfangen.« Mit aller Kraft ziehen und zerren wir und hieven das schwere Netz an Bord. Erstaunt platzt es aus Andreas heraus. Da hat sich nichts verfangen, Bruder. Schau doch mal. Mit offenem Mund stehen wir in unserem Boot. Der gesamte Boden ist mit Fischen übersät. Knietief stehen wir inmitten des größten Fangs unseres Lebens. In diesem Moment fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Das ist er. Das ist Jesus, von dem Andreas dauernd erzählt hatte. Das ist derjenige, der vor ein paar Minuten noch im Boot stand und gelehrt hat. Dieser muss von Gott sein. Was will er hier? Bei mir? Ich kann nicht anders. Ich falle auf meine Knie zwischen all die glitschigen Fische und bitte den Fremden, geh weg von mir. Ich bin ein absoluter Mistkerl. Mit mir willst du nichts zu tun haben. Ich bin unnütz. Doch was ist das? Der Fremde beugt sich zu mir herab. Jesus hilft mir wieder auf und sagt mit fester Stimme, hab keine Angst. Ab heute sollst du ein Menschenfischer werden. Ich werde dir dabei helfen. Wir alle kennen diese soeben gehörte Geschichte. Mehr oder weniger genau so. Wir wissen also von Petrus, wir haben schon etwas von ihm gehört, von seinen Start mit Jesus, seinen Erlebnissen. Wir hören auch etwas von seinem Unvermögen. Wir alle kennen Petrus, nicht wahr? Kennen wir uns? Kennst du dich? Kenne ich mich? Ich meine, so richtig, so wirklich? Also ich muss gestehen, dass es mir manchmal so geht, dass ich mich jeden Tag irgendwie neu kennenlerne. Nicht, weil ich jeden Tag alles wieder vergesse, was gestern war und wer ich war, aber ein Stück weit, weil ich jeden Tag wieder feststelle, dass ich versage. Vor Jahren nahm ich mir zum Beispiel mal vor, jeden Tag in der Früh als erstes mindestens eine halbe Stunde Bibel zu lesen. Ich traue mich das ja kaum in einer Brüdergemeinde hier zu sagen, aber ich habe versagt. Ich muss sagen, dass ich das nicht jeden Tag schaffe. Ich hatte mir vorgenommen, das im Büro zu tun, weil ich dort Ruhe habe sozusagen. Aber wie schnell passiert es, dass ich ins Büro komme und schwupps, 10.000 Gedanken an Aufgaben. Ich schalte mal schnell den Computer ein, noch schnell ein paar Termine checken, ob auch alles okay ist, ob ich nichts vergessen habe und schwupps, vergessen. Es geht manchmal schneller, als man denkt. In der Regel lese ich natürlich dann doch noch Bibel etwas später. Aber das eigentliche Vorhaben, was ich mir vorgenommen habe, habe ich gebrochen damit. Versagt. Oder sprechen wir mal über meine Frau, meine Kinder, meine Familie. Ich nehme mir schon lange vor, früher von Arbeit nach Hause zu kommen. Als Selbstständiger ist das immer so eine Sache für sich. Man nimmt sich das vor und dann manchmal klappt's, manchmal oder meistens auch nicht. Schon wieder versagt. Das geht so schnell. Es gibt so viele Dinge. Wahrscheinlich kann da jeder von uns ein anderes Lied singen. Die Frage ist natürlich, wenn ich so viele Versagenspunkte habe, was mache ich dann hier vorne eigentlich? Bin ich da überhaupt prädestiniert dafür? Allerdings muss ich sagen, meiner Erfahrung nach geht es nicht nur mir so, sondern ja, manch anderem auch so oder so ähnlich zumindest. Ich denke, letztlich beurteilt uns Gott nicht danach, wie oft wir hinfallen, sondern was wir damit machen, wie wir mit unserem Versagen umgehen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich Petrus bestimmt ein Stück weit als Versager gesehen hat. Wahrscheinlich war es auch nicht die einzige Nacht, die ergebnislos verlief bei ihm. Er kam zurück, hat nichts gefangen. Und man muss sich ja vor Augen führen, dieses Versagen war existenzbedrohend. Wenn Petrus keine Fische fing, das heißt keinen Umsatz machte, konnte er sich und seine Familie nicht versorgen. Das war also ein ernstes Problem. Und als er dann Jesus zuhörte, dann tat sich etwas in seinem Inneren. Die lange spürbare Unzufriedenheit wich einer plötzlichen Erkenntnis. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin ein Versager, könnte man auch sagen. Doch dann stellt sich die Frage, will Gott denn etwas mit Versagern zu tun haben? Offensichtlich. In Markus 2, Vers 17 sagt Jesus, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Schwachen. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Er hilft. Doch wie geht's nun weiter? Seit diesem einen Morgen ist nichts mehr, wie es einmal war. Seit Jesus in Petrus' Leben getreten war, änderte sich schlagartig alles. Petrus' bisheriges Leben erschien ihm bedeutungslos, nicht einmal mehr verteidigenswert. Und soweit ich weiß, ging es den anderen Jüngern genauso. Wir lesen nichts davon, dass irgendjemand diskutiert hätte oder erstmal seine Optionen abwägen wollte. Ich behaupte mal, wenn ich wirklich begriffen habe, worum es geht, was Jesus für mich getan hat, dass er mich annimmt, obwohl ich ein Versager bin, dass er mir hilft, obwohl ich eigentlich überhaupt nichts zu bieten habe, dass er mich neu macht und nützlich, was kann ich dann machen? Dann kann ich nur noch auf meine Knie fallen, Jesus danken und mein Leben Jesus übergeben. Mehr kann ich gar nicht machen. Der Psalm 46 fasst wunderbar zusammen, was ich da gerade beschrieben habe. Gottes Hilfe in unserer Not. Ich lese mal einige Verse vor. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Der Herr der Herrscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Das ist doch eine tolle Zusage. Seit einigen Tagen werden wir ja an Gottes Potenzial erinnert. Jedes Mal, wenn wir draußen am Plakat vorbeilaufen oder vorbeifahren, weiß jemand, was da drauf steht? Ja, genau. Das ist nämlich interessant. Meistens erleben wir Gottes Gegenwart am intensivsten dann, wenn es uns mies geht. Also ich kann es zumindest von mir behaupten. Wenn wir in Not sind, vor riesigen Problemen oder Mauern stehen, dann sind wir am schnellsten dabei, Gott um Rat zu fragen, uns mit Gott zu beschäftigen. Der Spruch ist vielleicht anders ein bisschen besser bekannt. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Auf jeden Fall sagt dieser Spruch etwas Interessantes aus. Derjenige, der das verfasst hat, der hat offensichtlich etwas erlebt, etwas Bedeutsames erlebt. Erlebt, wie Gott geholfen hat. Und so auch unser Beispiel heute, unsere Geschichte. Jesus sah Petrus Not, als dieser von seiner erfolglosen Nachtarbeit zurückkehrte. Allerdings sah Jesus nicht nur das vordergründige Problem, die leeren Netze, sondern vielmehr auch das wahre Problem. Petrus wahre Not war seine Perspektivlosigkeit, sein sinnfreies Leben bis dahin. Er hat immer nur dasselbe getan und wusste nicht wirklich, wieso. Wenn Jesus jetzt feststellte, dass Petrus keinen wahren Lebenssinn hatte, keinen tieferen, kann man sich die Frage auch selbst stellen, wie sieht das bei uns aus? Hast du deinen Lebenssinn schon gefunden? Weißt du, warum es dich gibt? Und da spreche ich jetzt nicht nur so von Floskeln, ja, weil Gott mich wollte. Ich denke, das sind nur Ausreden, die man gerne gebraucht, wenn man sich mit seiner eigenen Bedeutung noch nicht wirklich beschäftigt hat. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott jeden Menschen individuell konzipiert hat, dass jeder Mensch eine ganz bestimmte Bedeutung hat, eine bestimmte Aufgabe hat. Das heißt also, man könnte es auch anders sagen, wir alle haben eine Bestimmung. Gott will die Welt durch uns Menschen verändern, durch dich und mich. Und dazu muss ich natürlich wissen, wo mein Platz ist. Die Sonne steht inzwischen hoch am Himmel, als wir den Ölberg erreichen. Während wir langsam, meist schweigend, den schmalen Pfad entlanglaufen, denke ich über die letzten Monate nach. Seit ich mein Boot damals verließ, war eine Menge geschehen. Außer mir holte sich Jesus noch 11 weitere Männer dazu. Inzwischen sind wir 12 zu seinen festen Begleitern, Nachfolgern geworden oder Jünger, wie uns die anderen nennen. Und wie könnten wir ihm, diesem Mächtigen, nicht folgen? Es begann in Kana, einem kleinen Ort Galiläas. Wir waren bei einer Hochzeit eingeladen und als der Wein zur Neige ging, griff Jesus ein und machte aus einfachem Wasser den besten Wein der ganzen Gegend. Mit diesem Wunder begann Jesus, seine Macht zu demonstrieren. Als wir dann zum Passafest nach Jerusalem gingen, flippte Jesus total aus, als er sah, was im Tempel vor sich ging und wie dort verkauft und verhandelt wurde. Wenig später begann Jesus uns mit dem neuen Leben in Kontakt zu bringen. Er erklärte, dass wir neu geboren werden müssten. Daraufhin folgten viele Heilungen. Gerade biegen wir rechts ab und erreichen eine Wiese mit einigen Steinen am Fuß des Ölbergs. Lass uns eine kleine Pause machen, schlägt Jesus vor und setzte sich etwas abseits. Mir kommt das sehr gelegen. Und so setze ich mich auf einen der größeren Steine. Andreas und Philippus leisten mir Gesellschaft. Ach, denke nur mal daran, wie Jesus mit 5 Broten und 2 Fischen mehr als 5000 Männer versorgt hat. Und die ganzen anderen noch dazu, erinnerte Andreas. Ja, und Jesus ging übers Wasser. Ich werde nie vergessen, wie ich das auch konnte, bis ich von Jesus weg auf die Wellen blickte. Philippus klopft mir aufmunternd auf die Schulter und sagt, hey, komm schon. Als Jesus uns vom Manna erzählte und damit eigentlich sich selbst als Brot des Lebens meinte, habe ich das auch nicht gleich verstanden. Andreas wirft ein, du hast recht, Philippus. Obwohl wir inzwischen viel gelernt haben, fehlt uns doch eine große Menge. Ihr wisst, dass gerade dieses Thema, dass nur Jesus das Brot des Lebens und damit die Rettung ist, dafür sorgte, dass viele unserer Kameraden voller Unverständnis verschwanden. Etwas später ruft Jesus, es ist Zeit, lasst uns nun gehen. Also weiter geht's. Während wir auf dem Weg nach Jerusalem den Ölberg überqueren, sehe ich aus der Ferne, wie eine Frau einen Krug Wasser in ein Becken gießt. Das erinnert mich daran, was Jesus über Menschen sagt, die an ihn glauben. Aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich hoffe nur, dass ich genug glauben kann. So viel mehr war passiert. Wir erlebten, wie Jesus Blinde heilte und erklärte, wie er uns Menschen als guter Hirte beistehen würde. Sogar den verstorbenen Lazarus holte Jesus wieder zurück ins Leben. Ich bekomme immer noch eine Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, dass Jesus die Macht über Tod und Leben hat. Ich war gerade so in Gedanken versunken, dass ich gar nicht bemerkte, wie Jesus einen Esel organisiert hatte. Nun setzte er sich darauf und jetzt erreichen wir gleich Jerusalem. Doch was ist das? Überall strömen die Menschen herbei und jubeln laut, Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Sie breiten ihre Kleider aus, reißen Palmzweige von den Bäumen, um Jesus den Weg zu bereiten. Genau das ist es. Davon sprach doch dieser Nathanael einmal. Siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel. Ja, genau, gepriesen sei der Herr. Jetzt geht's richtig los. Können wir uns so ein bisschen in diese Situation hineinversetzen, wie das war damals, in Petrus hineinversetzen? Nachdem Petrus gemeinsam mit den anderen so viel erlebt hatte, schien doch eins klar zu sein, jetzt richtet Jesus sein Reich öffentlich auf. Er hatte so vielen Menschen geholfen, so viele geheilt, so viel Gutes getan und sich immer wieder Zeit genommen, um Gottes Wort zu predigen, zu erklären und mit vielen Beispielen zu versehen. Zweifellos stellte Jesu Einzug in Jerusalem jetzt den großen Höhepunkt dar. Solche Hochzeiten, nicht zu verwechseln mit Hochzeiten, kennen bestimmt die meisten von uns. Wir haben großartige Dinge mit Gott erlebt und sind Feuer und Flamme. Wir haben erlebt, dass Gott nicht nur Retter, sondern auch Freund sein kann. In Mose 2, Kapitel 13, Vers 16 lesen wir, das soll dir wie ein Zeichen in deiner Hand sein und wie ein Erinnerungszeichen vor deinen Augen, das uns der Herr mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt hat. Diese Aufforderung Gottes, uns zu erinnern, gilt heute noch immer. Bedenken wir eins, wir alle lagen im Dreck. Wir alle waren Versager, von Anfang an. Jedem von uns bietet Jesus die Rettung an. Jeder von uns sollte sich also an Jesus erinnern. Alles schön und gut. Die Frage ist, wie kann man das jetzt im Alltag umsetzen? der Realität sozusagen. Habt ihr eine Ahnung, wie sich Petrus gefühlt haben muss, er und auch die anderen Jünger natürlich, als kurze Zeit nach Jesu fulminantem Einzug in Jerusalem dessen Verhaftung folgte? Ein Wechselbad der Gefühle, denke ich. Was war mit Petrus? Einer aus der ersten Reihe, der hatte quasi alles live miterlebt. Wir wissen, Petrus versagte schon wieder. Man könnte sagen, Petrus ist ja mutig gewesen oder neugierig, wer weiß. Er ging ja bis in den Vorhof des Hohen Rates, um ein bisschen was mitzuerleben oder mitzubekommen. Aber wir wissen, es dauerte nicht lange, bis er seinen liebgewordenen Herrn dreimal verleugnete. Und dann wurde Jesus umgebracht. Es ist kalt geworden. Der Wind weht mir ins Gesicht, während ich an der Westseite des Ölberges sitze und verstohlen auf Jerusalem blicke. Wieder vergrabe ich den Kopf in meine Hände. Wieder alles umsonst, sinnlos. Und dabei hatte alles so wunderbar angefangen. Jesus hatte diese wahnsinnige Menge an Fisch organisiert, Wasser zu Wein gemacht, Kranke geheilt und sich mächtig ins Zeug gelegt, um Gottes Wort zu veranschaulichen. Noch während ich in meinen Gedanken wühle, höre ich, wie ein paar Männer in einiger Entfernung vorbeilaufen und sich darüber unterhalten, wie ein Mitglied des Sanhedrins, ein Josef von Arimathea, Jesus begraben habe. Das schien mir doch unwahrscheinlich zu sein. Ich hebe langsam meinen Kopf. Für einen Moment scheint es, als würde Jesus wieder vor mir stehen, so wie damals am See. Ich stehe auf und begebe mich zurück nach Jerusalem. Ich muss diesen Josef unbedingt sprechen. Fast unwillkürlich laufe ich immer schneller, je näher ich der Stadt komme. Das Wetter wird zunehmend schlechter. Der Wind trägt viele dunkle Wolken herbei. In der Stadt angekommen, herrscht eine eigenartige Atmosphäre. Ich sehe nur wenige Menschen und auch wenige Soldaten. Langsam laufe ich die Hauptstraße entlang und überquere einen Marktplatz. Es wird immer dunkler und stürmischer. Plötzlich höre ich meinen Namen. Petrus, hier drüben. Johannes, einer der Jünger Jesu, winkt mir zu und kommt angelaufen. Ich blicke mich noch einmal kurz um und folge ihm in eine Seitengasse. Bruder, wo warst du die ganze Zeit? Fragte Johannes ganz aufgeregt. Stammle ich. Noch während wir miteinander reden, kommt Maria angerannt. Ganz außer Atem sagt sie, Petrus, wir waren am Grab und wir wollten Jesus salben, aber, stockt sie, aber es ist leer. Was? Das Grab? Leer? Meine Augen werden immer größer und ich weiß gerade nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Schnell, zeig es uns bitte, Maria. Kurze Zeit später erreichen wir die Grabstelle. Der große, tonnenschwere Stein ist weggerollt worden. Johannes war etwas schneller als ich und schaute bereits ins Grab hinein, aber sagte nichts. Also klettere ich durch die Graböffnung und begebe mich direkt in das Grab hinein. Und tatsächlich, Jesus ist weg, das Grab leer. Am Anfang sagte ich, dass dieser eine spezielle Tag, als Jesus in Petrus Leben trat, Petrus Leben total veränderte. Seine Prioritäten änderten sich. Sein Blick auf das Leben und auf Gott wurden verändert und geschärft. Nach und nach wurde Petrus ein anderer Mensch. Oder nicht? Oder doch? Oder doch nicht? Als Petrus davon hörte, dass das Grab leer sei, musste er zunächst mal eine Entscheidung treffen. Er konnte noch weiter in, sag mal, Depression verfallen, war ja alles sinnlos wieder schiefgegangen. Oder er konnte seine Zweifel beiseite schieben und stattdessen loslaufen. Nun, wir wissen, was Petrus tat. Er lief los. Er wollte die Sache genauer untersuchen. Er wollte weder auf Gerüchte hören, noch sich in Selbstmitleid baden. Und heute denken wir nun an Pfingsten. Salopp gesagt, das hat etwas mit dem Heiligen Geist zu tun. Doch warum habe ich bisher noch nicht so direkt vom Heiligen Geist gesprochen? Nun, muss in einer Pfingstpredigt der Heilige Geist vorkommen? Oder besser gesagt, erwähnt werden? Also vorkommen natürlich. Jede Predigt sollte durch den Heiligen Geist geführt, geleitet werden. Erwähnen? Eigentlich nicht. Ich erinnere mal ganz kurz an Petrus' Pfingstpredigt. Was tat Petrus? Er erinnerte. Petrus erwähnte den Geist Gottes in seiner Pfingstpredigt exakt einmal, und zwar nur zum Zwecke der Klarstellung. Er erklärte damit den Zustand seiner Mitstreiter, seiner Mitarbeiter, dass sie eben nicht betrunken waren, weil sie auf einmal in vielen Sprachen reden konnten. Davon abgesehen war Petrus' Predigt für meine Begriffe eine einzige große Erinnerungsrede. Er erinnerte an das, was die letzten Tage, Wochen, eigentlich sogar Jahrtausende geschehen war. Erinnert Petrus oder erinnert der Heilige Geist? Erinnert also Gott. Hören wir zu. Wir hörten heute dreimal das Schofar, das Rocco geblasen hat. Das ist ein Instrument, das traditionell zu Zwecken der Erinnerung, des Aufbruchs zum Kampf oder zur Erinnerung ans Gericht geblasen wurde. Für mich oder für uns sollte es heute jedes Mal ein Zeichen, ein Klang der Erinnerung sein. Jedes Mal, wenn wir also heute Morgen das Schofar hörten, schauten wir ein kleines Stück in Petrus Leben hinein. Nur in Petrus Leben oder erinnert uns das auch ein klein wenig an uns selbst? Jetzt mag man sich die Frage stellen, was hat jetzt die Erinnerung an Petrus mit Pfingsten zu tun? Und was hat diese Erinnerung eigentlich mit uns zu tun? Petrus hatte Jesus als seinen Lehrmeister direkt erfahrbar um sich herum, jeden Tag. Wahrscheinlich hat Petrus jeden Tag ein bisschen mehr gelernt. Ideale Voraussetzungen. Und wir? Als Jesus wieder zurück in den Himmel ging, kündigte er einen Unterstützer an, so will ich ihn mal nennen. In Johannes 14, Vers 26 lesen wir, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Da haben wir wieder die Parallele zur Wichtigkeit der Erinnerung. Für viele Menschen ist Pfingsten einfach nur aus Gründen der Geistesgaben wichtig. Zumindest wird das oft herausgestellt. Ich möchte unseren Blick heute mal darauf richten, uns zu erinnern. Dass wir uns erinnern, zu welchem Zweck Gott uns den Beistand, den Helfer und Tröster geschickt hat, den Heiligen Geist. Fassen wir also mal ein kleines bisschen zusammen. Gott hilft durch seinen Geist. Gott beweist uns durch die ganze Bibel hindurch, dass er nicht nur an der Seitenlinie unseres Lebens stehen will, sondern dass er aktiv eingreift, dass er unsere Not sieht und hilft. Gott hilft und er führt. Die Wege des Herrn mögen bisweilen unergründlich erscheinen für manch einen. Doch oft passiert es so, so geht es mir jedenfalls, dass man am Ende dieses eigenartigen Weges sieht, Gott hat doch gut geführt. Man hätte es nur am Anfang gar nicht vermutet. Wir wissen ja, der verrückteste Weg aller Wege war der Weg seines Sohnes Jesus Christus. ohne Sünde getötet, um Sünde zu töten. Und wir wissen, er lebt. Jesus lebt. Erst kürzlich gedachten wir Jesu Auferstehung und Himmelfahrt. Und schließlich, er erinnert. Das ist eine der Hauptaufgaben des Heiligen Geistes. Er erinnert uns an die wichtigen Dinge, die Jesus gelehrt hat, an all das, was Gott möchte, dass wir wissen, woran wir uns wiederum erinnern sollen. In Joel 3, Verse 1 bis 2 lesen wir, und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter werden Weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Da sehen wir also, wie wichtig Gott das war, dass jeder erinnert wird, dass jeder daran teilhaben kann. In dem Johannesbrief nochmal die Verse aus Kapitel 14, 26. Der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Heute, hier und jetzt gilt für uns dasselbe wie für Petrus damals. Wir werden durch Gottes Geist bewegt, geführt, manchmal auch überführt und an alles Wichtige erinnert. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wozu das Ganze? Wozu dieser Aufwand, will ich mal sagen? Nun, ganz sicher nicht zum Selbstzweck. Ich erinnere mich gern an die Begebenheit, die Friedemann hieß er, vor ein paar Wochen erzählt hat, als er hier war mit diesen älteren Männern im Krankenhaus. Die unterhielten sich von Bett zu Bett über ihr Leben, tauschten Erfahrungen mit Gott aus, die sie dort erlebt haben. Und ein Dritter im Zimmer hat das Ganze miterlebt und wurde dadurch zum Herrn geführt. Die beiden wurden dadurch wegweiser und das in ihrem, sagen wir mal, hohen Alter. Vielleicht war das das erste Mal, dass sie jemanden zu Gott geführt haben, keine Ahnung. Aber das zeigt, indem wir uns erinnern, sie erinnerten sich an ihr Leben mit Gott, werden wir aktiv, wir erfüllen damit Jesu Auftrag. Kann sich noch jemand erinnern, was ganz am Anfang hiervon zu lesen war? Quasi als Überschrift über dieser Predigt. Ganz am Anfang. Weiß das noch jemand? Richtig, genau. Jetzt erst recht. Wisst ihr, manchmal stehe ich morgens auf und denke, da guckt dich ein gebrochener Mann im Spiegel an. Es ist manchmal so, als sei ich so ein Stück weit wie Petrus. Ich erlebe tolle Dinge mit Gott, bin Feuer und Flamme, will alles für meinen Herrn tun. Und dann im entscheidenden Augenblick leide ich plötzlich an Vergesslichkeit. Aber wichtig ist natürlich, hier bleibe ich nicht stehen. Persönlich halte ich mich dann an Gottes Drei-Punkte-Plan. So habe ich das mal zusammengefasst. Erstens Gottes Fallanalyse. Es gibt Parallelen im Jesaja 40. Dort wird Gottes Größe und Souveränität beschrieben und auch eine Problemlösung in Aussicht gestellt. Das ist so ein bisschen wie im eigenen Leben. Das könnt ihr gerne mal durchlesen bei Gelegenheit. Wichtig, oder sagen wir mal, das Fazit aus diesem Text ist für mich, wir müssen unseren Blick ändern, und zwar in Richtung Gott. Punkt 2, unsere neue, durch Gott geschaffene Ausgangslage. Römer 5 beispielsweise beschreibt eindrucksvoll, wie unfähig wir sind, in welcher Position wir uns befinden und was Gott eigentlich zu unserer Rettung tut. Von seiner Position aus zu unserer Position. Wir erlangen Gerechtigkeit und Rettung nur durch Glauben, können nichts dazu beitragen. Und Nummer 3, unser von Gott gegebenes Handwerkszeug. Damit wir unseren Auftrag erfüllen können, sind 2 Dinge nötig. Erstens das richtige Handwerkszeug. Und da dürfen wir sogar in eine Rüstung steigen, in die Waffenrüstung Gottes sozusagen. Epheser 6 schreibt davon. Und zum Zweiten ist es die Erinnerung, die ständige Erinnerung. Das habe ich heute ein Stück weit gemacht. Wir erinnerten uns daran, wie es Petrus ging, wie er sich entwickelt hat, verhalten hat, versagt hat und wieder aufstand. Und wir erinnerten uns gleichzeitig in der Erinnerung des Petrus an Jesus, an seine großen Taten. Denkt nochmal daran. Der Herr hilft. Aber meine Empfehlung dazu, habt ein wenig Geduld. Es gibt diesen schönen Spruch, Herr schenkt mir Geduld, aber schnell. Das funktioniert leider nicht so. Gott will, dass wir lernen, dass wir geduldig sind und auf ihn warten, auf den richtigen Zeitpunkt, wann er wie führt. Das heißt natürlich dann, halte durch. Wenn Gott führt, dann führt er auf seine Art und Weise. Und aus Erfahrung kann ich sagen, er führt gut, auch wenn es manchmal schwierig aussieht. Und es passiert immer wieder, dass wir auch hinfallen. Aber wir wissen, Jesus lebt. Er war nicht im Grab geblieben. Er ist auferstanden. Deshalb steh du auch auf. Und er erinnert. Dazu ist der Heilige Geist gekommen. Versuch's einfach nochmal, wenn es schief ging. Erinnere dich daran, wie es Petrus ging, wie er weitergemacht hat oder auch andere Glaubensgeschwister. Viele Ältere von uns, die hier sitzen, haben sicherlich schon eine Menge erlebt, sind wahrscheinlich oft hingefallen und wieder aufgestanden, weitergemacht. Und auf dieser Grundlage würde ich sagen, jetzt erst recht, mit Gottes Hilfe kann es weitergehen.